Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Christina Blumrath. Die Ethik des Heilens ist der Fundamentalismus der Gesundheitsreligion. Das Ideal dieser Gesundheitsreligion ist der gesunde Mensch. Das wirft jetzt einige Probleme nach sich, denn Heilen ist die oberste Prämisse und dafür ist alles erlaubt. In meinem Studio zu Gast habe ich Professor oder Dr. Manfred Lütz. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind Theologe, Sie sind, Sie haben Philosophie studiert. Im Grunde genommen sind Sie ein sozusagen Allround-Genie. Sie haben einen Bestseller geschrieben, Lebenslust. Und in diesem Lebenslust, in diesem Buch, geht es darum, dass ein regelrechter Gesundheitswahn in Deutschland ausgebrochen ist und dass man eben auf dem Wege zu dem obersten Gut, nämlich der Gesundheit, die Lust am Leben fast verlieren könnte.
Also ob ich ein Allround-Genie bin, das weiß ich nicht genau. Aber die Ethik des Heilens, von der Sie am Anfang sprachen, hat in der Tat gravierende Konsequenzen. Es ist tatsächlich eine unmenschliche sogenannte Ethik. Denn wenn der gesunde Mensch der eigentliche Mensch ist, ist nachher der Behinderte, derjenige, der nicht mehr gesund werden kann, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und viele Entwicklungen, die wir heute haben, ich finde, im Grunde alle Debatten in der Bioethik, die wir zurzeit führen, haben auf dem Hintergrund, im Hintergrund die Gesundheitsreligion. Das heißt, die Öffentlichkeit, wenn man der Öffentlichkeit vermittelt, da kann man doch was machen, da kann man Therapien draus machen, ist die Öffentlichkeit sehr schnell bereit zu sagen, okay, und alle sonstigen ethischen Bedenken über Bord zu werfen. Ich sage mal ein Beispiel.
Diese Gesundheitsreligion leistet einer Zweiklassengesellschaft Vorschub?
In gewisser Weise schon. Das heißt, die Gesunden sind die Eigentlichen und die Kranken und Behinderten sind sozusagen die Menschen zweiter Klasse, wobei nie jemand genau weiß, ob er gesund ist. Das ist natürlich ein Nachteil dieser ganzen Definition. Aber ich sage Ihnen mal ein Beispiel für diese Mentalität, diese Gesundheitsmentalität, die da inzwischen hintersteckt. Es gibt ja eine Debatte über das Klonen in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und das Interessante ist, die Öffentlichkeit sagt, Klonen an sich, da sind wir gegen. Also Klonen, das ist auch irritierend, das wollen wir nicht. Aber therapeutisches Klonen, das heißt, wenn man sozusagen einen Klon produziert, um damit einen Menschen zu heilen, das wollen wir vielleicht. In England gibt es entsprechende Bemühungen inzwischen. Ich glaube, das ist sogar entschieden da, in anderen Ländern auch. Und auch in Deutschland zum Beispiel haben wir eine Debatte, die dem doch förderlich ist. Wenn man das aber mal genauer analysiert, ist eigentlich das therapeutische Klonen noch viel schlimmer als das Klonen generell.
Warum?
Im Grunde kann man sagen, aus katholischer Sicht, ich bin Katholik und bekenne mich auch dazu, ist im Grunde die Erklärung der Glaubenskongregation von 1987, die heißt Donum Vitae, die entscheidende Erklärung auf diesem Gebiet. Und da heißt es, dass künstliche Befruchtung grundsätzlich abzulehnen ist, weil damit der Akt der Entstehung des Menschen aus der ganzheitlichen Einbindung in die Liebe zweier Menschen herausgelöst wird. Es wird ein technischer Akt. Und damit entsteht ein Produkt. Damit wird der Mensch sozusagen zum Produkt gemacht. Und dann ist natürlich sofort die nächste Frage, die wir heute haben. Naja, wenn es ein Produkt ist, wenn man es künstlich herstellt, dann muss man auch sehen, ob das Produkt Qualität hat. Und so entsteht die Präimplantationsdiagnostik. Das heißt, dass man zum Teil probeweise Eizelle und Samenzelle zusammenführt und dann guckt, naja, kommt da jetzt was Behindertes raus oder nicht? Wenn behindert, dann selektieren wir es aus und dann töten wir es. Und wenn nicht behindert, dann hat es eine Chance zu überleben. Das heißt, diese menschenverachtende Selektion, die da stattfindet, ist eigentlich eine Konsequenz aus der künstlichen Befruchtung. Und das Klonen ist gegenüber der künstlichen Befruchtung, aus meiner Sicht jedenfalls, überhaupt kein großer Unterschied. Das heißt, die Leute stellen sich immer so, die haben etwas unwissenschaftliche Vorstellungen vom Klon. Die denken, beim Klon entsteht ein Doppel von mir. Also der wählt dann die gleiche Partei wie ich oder so. Das ist völliger Quatsch. Das heißt, der Klon ist im Grunde ein etwas zu spät gekommener eineiger Zwilling. Der eineige Zwilling wählt
das heißt,
möglicherweise...
Das ist jemand mit einer eigenen Identität und einer eigenen Persönlichkeit.
Ein eigener Mensch. Eigener Mensch, ja. Also bei zwei eigenen Zwillingen, die wählen nicht die gleiche Partei. Die haben gewisse Ähnlichkeiten, auch im Verhalten manchmal. Aber es sind zwei ganz unterschiedliche Menschen. Der Klon ist auch ein ganz anderer Mensch. Das heißt, wenn jemand schon mal für künstliche Befruchtung ist, verstehe ich nicht, warum der gegen Klonen ist. Ja, dass da so ein bisschen irrational, naja, dann gibt es mich doppelt oder so. Das sind aber irrationale, nicht sehr wissenschaftliche Gründe. Das therapeutische Klonen, das ist aber dann eine Stufe weiter. Das bedeutet, man erzeugt einen Menschen nur darum, um ihn zu töten und mit den Produkten, die dann übrig bleiben, einen anderen Menschen therapeutisch zu helfen. Also da wird der Mensch sozusagen instrumentalisiert. Das ist schrecklich, ja? Aber wenn Sie in der gesellschaftlichen Debatte sehen, auch Politiker aller Parteien sagen, na ja, also therapeutisches Klonen. Wenn man es wirklich, also es hat Abgeordnete gegeben, die im Bundestag gesagt, wenn man wirklich nachweisen kann, dass man damit therapeutisch was macht, dann wollen wir das alles nochmal bedenken und dann sind wir auch bereit, dem zuzustimmen. Also daran sieht man, dass die Gesundheitsreligion atmosphärisch beherrschend ist. Übrigens, ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, ich fürchte auch bei vielen Christen, dass das einfach so mitläuft. Die denken sich da nichts Böses bei. Die sagen, ach, helfen ist doch nicht schlecht. Und Therapie, dann kann man armen Menschen helfen. Das kommt sehr gut an, braucht man nicht weiter nachzudenken und hat die Kategorien schon von vornherein. Also ich glaube, dass in diesem Feld der Bioethik die Atmosphäre, in der Bioethik heute stattfindet, die Atmosphäre dieser Gesundheitsreligion ist. Und das müssen wir bedenken. Und deswegen ist das Anliegen dieses Buches, es möglich zu machen, darüber mal nüchtern zu reden. Also nicht immer so pathetisch von Gesundheit zu reden, sondern nüchtern von Gesundheit. Ich habe es gesagt, es ist ein hohes Gut, keine Frage in die Gesundheit, aber es ist nicht das höchste Gut. Und wenn wir wieder nüchtern darüber reden können, wenn wir Gesundheit auch mal abwägen können, wenn wir mal erkennen, dass zum Beispiel meine Gesundheit, dass ich meine Gesundheit auch bereit sein kann zu opfern, um einem anderen Menschen zu helfen, um einen Menschen zu retten, kann man die eigene Gesundheit opfern. Es gibt Mütter, die waren bereit, ihr Kind zur Welt zu bringen, obwohl ihr eigenes Leben in Gefahr war bei der Geburt. Eine Tante von mir ist das so gegangen. Die hat Gott sei Dank überlebt, aber die war bereit, ihr Leben sozusagen für das Kind hinzugeben. Das heißt, wenn Gesundheit aber das höchste Gut ist, dann versteht kein Mensch, warum eine Mutter bereit sein kann, sozusagen zu sterben, um einem Kind das Leben zu schenken. Von daher glaube ich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch in unseren christlichen Kreisen gedankenlos Gesundheit so hoch feiern, dass nachher die Konsequenzen daraus in der gesellschaftlichen Atmosphäre diese unmenschlichen Konsequenzen sind, die man heute überall sehen kann.
Nun haben Sie das ja selber in dem Buch Lebenslust schon beschrieben, dass in dem Moment, wo das Klonen zu einem Bild wird, in dem Moment, wo es ein Bild für die Stammzellenforschung gibt, bei der Stammzellenforschung meinetwegen der geheilte Parkinson-Kranke, der jetzt durchaus wieder kommunikationsfähig ist und seiner Frau wieder ein richtiger Lebensgefährte. Oder das kleine Mädchen, wie Sie schreiben, mit den blonden, strammen Zöpfen, einfach niedlich aussieht, dann wird jeder sagen, ja, das ist doch toll. Und die sollen jetzt, das soll man wieder rückgängig machen?
Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft nicht nur, sagen wir mal, auf dem Hintergrund der Weltanschauung, ich glaube, wir haben heute keine Weltanschauung mehr, sondern Menschenanschauung. Die Menschenanschauung, die herrschen, ist es die Gesundheitsreligion. Aber auf dem Gebiet sozusagen der Umsetzung sind Bilder entscheidend. Das heißt, es ist nicht das Argument, das rationale Argument, dass man sagt, also das ist doch ein Mensch oder sowas, das ist nicht entscheidend, das Bild ist entscheidend. Und ich glaube in der Tat, dass die Debatte über embryonale Stammzellen zu dem Zeitpunkt gesellschaftlich bei uns beendet ist, hoffentlich nicht christlich, aber gesellschaftlich, wenn man ein Bild von einem geheilten Parkinson-Patienten sehen könnte. Es ist wissenschaftlich glücklicherweise vergleichsweise unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber jetzt mal theoretisch, wenn man dann zeigen würde, wie toll es dem geht, der spielt Tennis und so weiter und vorher war so schrecklich behindert und das alles durch Stammzellen, dadurch, dass man embryonale Stammzellen gewonnen hat, dann wird derjenige Bundestagsabgeordnete, der dann noch gegen embryonale Stammzellen ist, in der Luft zerrissen. Der ist quasi nicht mehr wählbar. Und das muss man sich klar machen. Bilder sind wahnsinnig wichtig. Oder beim Klonen, glaube ich, die Leute sind jetzt alle gegen das Klonen. Immerhin noch. Ich habe eben gesagt, aus etwas irrationalen Gründen, nicht ganz konsequent.
Wahrscheinlich, weil sie Angst davor haben, weil sie es nicht
kennen. Sie haben irgendwie Angst und sozusagen das Individualitätsbedürfnis, das Originalitätsbedürfnis wird ein bisschen gekränkt, dass wir nicht mehr einmalig sind, sondern dann zweimalig sein könnten, was nicht stimmt. Aber was die Leute denken, so, und das will man nicht. Also das ist von mir nochmal ein Doppel gibt.
Verliert der Mensch ja auch ein bisschen was von dem Göttlichen. Er ist plötzlich wie der Mensch aus der Fabrik.
Das wäre so, aber ich glaube, dass das für die Menschen gar nicht so das Beunruhigende ist. Ich glaube, das Beunruhigende ist eher, es gibt mich doppelt und ich weiß nicht genau, was der andere mit mir dann macht. Also, oder irgendwie, also, oder der kann dann auch zum Bankautomaten gehen und von meinem Konto abheben. Also, ich bin da nicht sicher, das sind viele irrationale Dinge, aber wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, dass, wenn man das von der künstlichen Befruchtung her mal sieht, die ja allgemein akzeptiert wird, die ich nicht akzeptiere, die katholische Kirche nicht akzeptiert, nach wie vor, aber wenn man dafür mal ist, dann ist eigentlich die Konsequenz des Klonens, dann kann man die eigentlich auch ziehen. Nicht? Also dann wäre das eigentlich logisch. Aber ich glaube auch da, dass in der gesellschaftlichen Debatte Bilder entscheidend sein wird. Sobald ein geklonter Mensch tatsächlich aufwächst und man das Baby im Fernsehen zeigt, süß anzusehen, blonde Haare, witzig aussehend, lachend, ein richtiges, tolles Baby. Und dann der Reporter sagt, die katholische Kirche, meine Damen und Herren, ist der Auffassung, dass es dieses Kind, das Kind, das Sie hier sehen, nicht hätte geben sollen. Ich karikiere das jetzt etwas. Glaube ich, das wäre auch da das Ende der Debatte. Also die, sozusagen die Demagogie läuft über die Plausibilität des Bildes. Natürlich aus katholischer Sicht ist es so, wenn das Kind dann mal erzeugt ist, ist es genauso ein Kind mit gleichen Menschenrechten wie alle und ein süßes Geschöpf Gottes. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dass der Akt der Zeugung ein unrechter Akt ist und dass dieses Kind, wenn es später groß ist und seine eigene Lebensgeschichte erfährt und erfährt, mit welchem Medienrummel möglicherweise, aber auch mit welcher Technik es erzeugt worden ist, dass das für das Kind problematisch ist, das wird dann im Grunde ausgeblendet. Das ist ja bei der künstlichen Befruchtung auch schon ein Problem. Man stellt einen Menschen her, also ein Ehepaar möchte ein Kind haben. Und wenn wir als Christen denken, dann schenkt der liebe Gott uns sein Kind oder durch bestimmte medizinische oder andere Defekte geht das nicht. Dann kann man immerhin noch ein Kind adoptieren. Es gibt viele Eltern, die ihre Kinder, es gibt viele Kinder, die zur Adoption freigegeben werden und man könnte das machen. Aber die Eltern wollen dann ein Kind von ihrem eigenen Fleisch und Blut, wie es immer heißt. Das sind schon etwas problematische Argumentationen, die man dann manchmal erlebt. Psychologisch, das muss ich jetzt mal als Psychiater sagen, ist aber das Problem, wenn dann mit wahnsinniger Intensität dieses Kind gewünscht wird, wenn man es unbedingt will, wenn man, eine Frau muss über sich schlimme Dinge ergehen lassen, bevor das alles möglich ist. Und dann kommt endlich dieses Kind nach dem 10. Versuch, ja. Und dann kommt es endlich und die Freude ist wahnsinnig groß. Dann ist es aber doch ein Kind, das sozusagen durch die Bemühungen, durch die intensiven Bemühungen entstanden ist. Und wenn dieses Kind, sagen wir mal, eines Tages dann eine andere Partei wählt oder nicht tut, was Papi sagt, dann ist, was ja ganz normal ist eigentlich, dass das mal passiert irgendwann, dann ist die Verärgerung der Eltern oder die Erschütterung darüber natürlich umso größer, weil das irgendwie doch das eigene Produkt ist, für das man so viel getan hat. Eine christliche Haltung Kindern gegenüber ist eigentlich der jüdischen, finde ich, sehr ähnlich. Die Juden haben, finde ich, den wunderschönen Gedanken, dass jedes Kind auch der Messias sein könnte. Zumindest jeder Junge, der Messias sein könnte. Und so soll man es auch behandeln. Und dass jedes Kind, auch aus christlicher Sicht, jedes Mädchen, jeder Junge, ein eigenes Geschöpf Gottes ist, seinen eigenen Weg geht und wir Eltern nur liebevoll das begleiten können, wir es natürlich erziehen sollen. Und so. Da bin ich schon sehr für. Aber dass es einen eigenen Wert darstellt, nicht unser Produkt ist, sondern ein Geschenk von Gott, das wir sehr sorgfältig und respektvoll zu behandeln haben, das wird aus dieser Entstehungsgeschichte nicht plausibel. Also das ganze Bild wird im Grunde dementiert, dass viele Eltern, die ihre Kinder gar nicht künstlich erzeugt haben, die Kinder tatsächlich wie die eigenen Produkte behandeln, ist schlimm genug. Aber wenn man das sozusagen auch noch vollzieht in dem technischen Akt der Kindesherstellung, glaube ich, dann hat das Konsequenzen und die Mentalität, diese Herstellungsmentalität, die ist schon da. Nachdenkliche Leute auch bei den Grünen oder bei anderen Parteien fragen sich inzwischen, sind wir nicht damals zu weit gegangen? Sind wir nicht damals so einfach in der ersten Euphorie, man kann das jetzt, wir wollen doch der Mutter helfen, die möchte unbedingt ein Kind, ist ja nett gemeint mal erst, aber man hat nicht bedacht, welche schlimmen Konsequenzen das haben kann. Und mir scheint in der Ökologie, im Umweltbereich, wissen wir inzwischen, dass kleine Veränderungen in irgendeiner Landschaft gravierende Folgen haben können. Es können, glaube ich, aber auch im Menschen, es gibt auch so etwas wie eine Ökologie des Menschen, es können auch da kleine Veränderungen, die scheinbar doch so ganz plausibel sind, schlimme Konsequenzen auch im gesellschaftlichen Bereich haben. Und mir scheint, dass diese ganze Entwicklung in diesem Bereich, auf dem Hintergrund dieser Gesundheitsreligion, in eine gefährliche und problematische Richtung geht.
Wir haben jetzt gesehen, dass dieser Ethik des Heils eigentlich keine Grenzen nach oben gesetzt sind. Auf der anderen Seite muss man sicher auch sehen, dass viele bei dieser Manie des Heils durchs Rost fallen. Dass der behinderte Mensch eigentlich gar keinen Wert mehr hat. Dass man dann gleich wieder bei der Frage ist, wenn er keinen Wert mehr hat, darf er überhaupt überleben?
Ich finde, die wichtige Frage, die wir uns dabei ja stellen müssen, ist, wir sind ja selbst lange Zeit unseres Lebens behindert. Das verdrängen viele Menschen. Wir sind am Anfang unseres Lebens behindert. Als Baby sind wir völlig behindert. Wir sind total auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Wir sind am Ende unseres Lebens in vielen Fällen behindert. Im Pflegeheim oder sonst wie Pflegefälle. Zwischenzeitlich sind wir auch immer wieder behindert. Uns geht es schlecht. Wir brauchen die Hilfe unseres Ehepartners, unserer Ehepartnerin. Wir brauchen die Hilfe des Arztes. Wir haben immer Behinderungen. So. Wir haben Krankheiten im Leben. Diese ganzen Phasen, die die Gesundheitsreligion für Defizite hält. Also Behinderung ist nur eine Frage höchstens noch für die Sozialversicherung. Wie kann man das versorgen? So. Diese ganzen Defizitphasen, wenn man die mal zusammenrechnet, also Behinderung. Wie häufig sind wir krank im Leben? Wie häufig haben wir Schmerzen im Leben? Das sind auch Defizite für die Gesundheitsreligion. Wie häufig leiden wir, auch seelisch zum Beispiel, fühlen uns zurückgesetzt, sind am Arbeitsplatz nicht beachtet oder machen irgendwas falsch. Wir leiden. Wir sind alt. Das Alter wird inzwischen ja völlig diskriminiert. Unser Philosophieprofessor hat uns mal im Oberseminar die Frage gestellt, was ist eigentlich eine glückliche Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die das Alter ehrt oder eine Gesellschaft, die die Jugend ehrt? Es gibt nur eine logische Antwort, hat er gesagt. Gut, das wollte man eigentlich nicht so genau wahrhaben, aber es ist natürlich klar. Nur eine Gesellschaft, die das Alter ehrt, ist eine glückliche Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft die Jugend ehrt, dann schaut schon der 16-jährige Jüngling, wenn er in die Zukunft seines Lebens schaut, ins Dunkel seiner Lebenszukunft, schrecklich, was da alles passieren wird. Während, wenn das Alter geehrt wird, dann schaut schon der junge 16-Jährige, wenn er in die Zukunft seines Lebens schaut, in die Zeit, wo er eines Tages anerkannt im Senat sitzt und was zu sagen hat und irgendwann, wie es so schön im Alten Testament heißt, alt und lebenssatt sterben wird. Eine Gesellschaft, die das Alter nur als Defizit betrachtet, ist eine unglückliche Gesellschaft. Und so machen wir das ja heute. Allerdings ökonomisch ist es natürlich viel interessanter, einen Jugendkult zu betreiben, weil man Jugend dann immer, weil wir sind ja alle nicht jung, wir beide sind ja nicht jung. Keiner hier ist jung. Aber das dann bietet eine Gesellschaft an Anti-Aging. Ich halte hier seinen Vortrag auf dem Anti-Aging-Kongress. Nicht? Also gegen, es ist ja eigentlich völlig schwachsinnig. Also früher hätte man gesagt, wenn jemand für Anti-Aging ist, also dass man nicht älter wird, dann müsste man ihn erstmal psychiatrisch befragen, was er eigentlich für eine Wahnvorstellung hat. Heute gibt es Kongresse über diese Frage, als könnte man Altern tatsächlich verhindern. Es gibt, das Alter wird nur noch als Defizit gesehen. Die Leute haben einen Horror vor dem Alter. Und dabei ist das eben dann ein Zeichen für eine unglückliche Gesellschaft, aber wo die Kasse stimmt. Und ich fordere immer mal Menschen auf, Aufsätze über alte Menschen, Umgang mit alten Menschen, wie soll die Gesellschaft mit alten Menschen umgehen, da den Ausdruck alter Mensch durch Kaninchen zu ersetzen. Sie brauchen diese Aufsätze überhaupt nicht zu verändern. Also wenn man schreibt, also wie viel Quadratmeter soll der alte Mensch haben oder wie viel Quadratzentimeter das Kaninchen? Wie soll man das Kaninchen versorgen? Wie soll es gepflegt werden? Wie soll es versorgt werden? Essen, trinken? Wie sorgt man dafür, dass es nicht wegläuft bei alten Alzheimer-Patienten? So. Also Sie brauchen die ganzen Aufsätze. Überhaupt nicht. Das heißt, der alte Mensch wird nur noch als ein Objekt der Fürsorge betrachtet und nicht als ein Schatz der Gesellschaft. Die alten Menschen haben doch viel mehr Erfahrung mit dem Wichtigen im Leben, mit Freude, mit Vertrauen, mit Liebe, mit Verzweiflung, mit Hoffnung, also mit Lebenserfahrung. Und das ist doch viel wertvoller, als wenn man irgendwelche Zahlen weiß oder irgendwelche Zahlenreihen auswendig kann. Der junge Manager, der ist bestens orientiert, der weiß genau, wie die Börsendaten sind, aber er hat möglicherweise vergessen, dass er zu Hause eine Frau hat, die ihn liebt und Kinder, die ihn brauchen. Der alte Alzheimer-Patient, der hat alles vergessen. Der weiß nicht mehr, wo er ist, der weiß nicht mehr, was es für ein Datum gibt. Das Letzte, was er noch weiß, ist, dass er eine Frau hat, die ihn liebt und Kinder, die ihn lieben. Das heißt, dieser alte Alzheimer-Patient hat möglicherweise viel mehr an menschlicher Qualität, an menschlicher Intensität als dieser junge, dynamische Manager. Von daher, das sind Grenzsituationen, wie Karl Jaspers die mal genannt hat, menschliche Existenz, Behinderung, Krankheit, Schmerzen, Leiden, Alter, Sterben auch, ist auch unvermeidlich, und Tod. Und ich habe in meinem Buch mal zusammengerechnet, wenn man all diese Grenzsituationen zusammenfassen würde, also wenn man mal zusammenrechnet im Leben, wie viel Prozent der Lebenszeit wir nicht behindert, krank und so weiter sind, dann bleiben nur noch 9,82% der Lebenszeit als lebenslustfähige Zone. In der Zeit muss man auch Steuererklärung machen und so Sachen. Das heißt, Lebenskunst bedeutet, dass man mal den Versuch macht zu überlegen, könnten nicht diese Grenzsituation, Könnten nicht Phasen der Krankheit und der Behinderung und von Leiden Quellen des Glücks eines Lebens sein?
Ich fand das übrigens sehr schön, eben, dass Sie das Wort Behinderung im Zusammenhang mit kleinen Kindern und deren Abhängigkeit von den fürsorgenden Personen wie Mutter etc. ins Spiel gebracht haben, was ja zeigt, also niemand denkt eigentlich an Behinderung in diesem Stadium, obwohl es sehr ähnlich ist mit der Behinderung des Gelähmten, des an den Rollstuhl Gefesselten bis hin zum alten Menschen, der dann bettlägerig ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, was die anderen, also die Gesunden oder nicht abhängig, nicht Behinderten, mit den Behinderten zusammenschweißt und was dazu führen kann, zu zeigen, dass eine Abhängigkeit voneinander ein durchaus schöner Akt ist, der etwas Gemeinschaftliches verändert, der gesund ist.
Also ich habe vor über 20 Jahren in Bonn im katholischen Jugendamt eine Gruppe von behinderten und nicht behinderten Jugendlichen gegründet. Brücke Krücke heißt die, gibt es immer noch über 200 Jugendliche, ohne professionelle Betreuer, Behinderte, nicht Behinderte. Und in dieser Gruppe habe ich wirklich gelernt, auch, dass Behinderung auch eine Fähigkeit sein kann. Und ich meine das keineswegs so betulich, wie man manchmal so sagt, dass der behinderte Mensch das alles auch kann. Nein, ich glaube, dass manch geistig behinderter Mensch mehr echte humane Herzlichkeit hat als wir Normopathen. Also echte humane Herzlichkeit. Wir haben in dieser Gruppe zum Beispiel Burkhard. Burkhard ist schwer geistig behindert, kriegt keinen Satz grammatisch richtig auf die Reihe. Aber wenn Sie den in einer Gruppe von 30 depressiven, was weiß ich, Ostwestfalen setzen, dann hat er die in 20 Minuten in bester Stimmung. Wie er das macht, weiß ich auch nicht, das ist sein Geheimnis. Der macht doch immer die Außenpolitik der Gruppe, wenn wir durch irgendwelche Städte gehen, dann sagt er plötzlich, hallo, wie geht's? Und dann sagt der Manfred, kennst du den Mann? Nee, kenn ich nicht. Aber wir haben wieder Kontakt. Und mit dieser Gruppe waren wir eines Tages in München und mit 60 Leuten. Und dann kam der Gedanke in der Gruppe auf, die wollten in die Hochzeit des Figaro mit Hermann Prey in der Bayerischen Staatsoper. Und ich habe das Prinzip in der Gruppe entwickelt, man muss den Leuten die Chance geben, was Gutes zu tun. Ich darf ja nicht denken, dass der Intendant der Bayerischen Staatsoper ein so böser Mensch wäre, dass er einer so netten Gruppe wie uns nicht kostenlose Karten für so eine Oper zur Verfügung stellen würde. Würde ich was Böses über ihn denken, und in der Heiligen Messe sagen wir immer, ich habe gesündliche Gedanken, Worten und Werken, also so. Und um also nicht zu sündigen, rufe ich dann immer an und gebe dem Mann eine Chance. Dann habe ich da angerufen und habe ihm das erklärt. Wir sind erstens behindert, haben zweitens kein Geld, kurze Pause, damit das auf Festplatte geht. Und würden drittens aber gerne mit 60 Leuten kostenlos in die Hochzeit des Figaro mit Hermann Prey. Und dann hat er das auch begriffen und hat uns reingelassen. Burkhard war mit. Und nun war Hermann Prey kurz vorher erkrankt. Und dann setzte Burkhard sich hin, wandte sich an den Mann rechts neben ihm, der gar nichts mit der Gruppe zu tun hatte, mit der Bemerkung, Hermann Prey tot. Da war er natürlich geschockt. Und dann entwickelte sich auch ein interessantes Gespräch mit dem Nachbarn. Der merkte auch langsam, wo die Glocken hingen. Und dann wurde das Licht abgedimmt, die Ouvertüre begann. Und nach 5 Minuten höre ich aus Richtung Burke, wann Schluss hier? Also es hatte noch gar nicht angefangen. Und die Leute zischten bereits in der Umgebung. Ich dachte schon, um Gottes Willen, wie wird das werden? Und dann begann die Oper, der Vorhang ging auf, 2 Leute kamen auf die Bühne und in diesem Moment ruft Burkhard in die Bayerische Staatsoper, Polizei, Polizei, alle verhaften. Ja, also mir erstarrte das Blut in den Adern, ich wollte eigentlich nur noch Französisch reden, mit der Gruppe nichts mehr zu tun zu haben. Als ich aber merkte, dass die Atmosphäre beim Publikum sich völlig gedreht hatte, die waren nämlich von Burkhard total begeistert und haben ihn jetzt in der ganzen Oper immer angespornt, noch mal Kommentare zur Oper zu machen, sodass Anke, die neben ihm saß, alle Mühe hatte, den einigermaßen ruhig zu halten. Und am Ende der Oper kam Burkhard auf mich zu und sagte, Manfred, ich liebe Oper, war total begeistert. Also Behinderung kann eine Fähigkeit sein. Demosthenes war der größte Redner der Antike. Und was war das Geheimnis der Redekunst des Demosthenes? Demosthenes hatte eine schwere Sprachbehinderung. Er hat mit Steinen im Mund gegen die Meeresbrandung angebrüllt und wurde der größte Redner der Antike. Homer war der größte Dichter der Antike, seherisch in die Ferne schauend immer dargestellt. Und was war das Geheimnis der Seherkraft des Homer? Homer war blind. Die bedeutenden Sinfonien hat Ludwig van Beethoven komponiert, als er taub war. Der Pfarrer von Ars war der bedeutendste Beichtvater vielleicht aller Zeiten. Patron der Beichtväter sozusagen. Ein ganz einfach. Und was war sein Geheimnis? Er hat eine schwere Gedächtnisstörung, hat das Studium kaum geschafft. Und der Vorteil dieser Gedächtnisstörung war, er war total präsent. Er musste nicht immer an die Vergangenheit denken, weil die hat er sowieso vergessen. Er stand dem Menschen als Beichtvater wirklich zur Seite und gegenüber. Das heißt, Defizite. Paulus redet immer, der Apostel Paulus, vom Stachel im Fleisch. Wir wissen gar nicht genau, was das war, aber irgendeine Behinderung offensichtlich. Das heißt, Behinderung kann auch eine Fähigkeit sein. Und ich glaube, eine Gesellschaft ohne Behinderte wäre nicht nur eine weniger menschliche Gesellschaft, eine weniger farbige Gesellschaft, sondern ich glaube auch eine weniger leistungsfähige Gesellschaft. Also Behinderung mal auch als etwas Positives zu sehen, nicht nur immer als Defizit oder, das weiß ich, Krankheit. mancher Manager, der ins Krankenhaus kommt zum ersten Mal, fragt sich, was mache ich eigentlich mit meinem ganzen Stress, mit dem Terminkalender und so, und geht vielleicht einen neuen Weg. Oder Schmerzen und Leiden. Die kleine Therese zum Beispiel, Schmerzen, hat schwerste Schmerzen am Ende ihres Lebens gehabt und hat und ist gerade aber am Ende ihres Lebens wahnsinnig gereift. Wir können das in ihren Tagebüchern nachlesen. Das heißt, das hat die letzte, die intensivste Heiligkeit bei ihr nochmal ausgelöst. Salvifici Doloris, über den heilbringenden Sinn menschlichen Leidens, hat Papst Johannes Paul II. Ein ganz beeindruckendes Schreiben zu Beginn seines Pontifikats genannt. Und dass er das jetzt noch lebt, was er damals geschrieben hat, das gehört für mich zum Eindrucksvollsten dieses Pontifikats.
Dr. Lütz, es ist schön, Ihren spannenden Ausführungen zu folgen. Und davon abgesehen, dass es eben die Heilmethoden der Ärzte gibt, ist es gut zu wissen, dass es auch christliche Methoden gibt, die vielleicht gar nicht so anstrengend sind und die Lebenslust dann durchaus steigern können. Wenn ich mich gut erinnere, besteht Ihr Buch Lebenslust nur zur Hälfte aus den Kapiteln, die sich der Heilkunst durch die Ärzte widmen. Der Rest sind die christlichen Aussichten. Und diese christlichen Methoden des Heilens wollen wir Ihnen das nächste Mal in der Sendung vorstellen. Ich freue mich sehr auf Sie. Bis dahin.